Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Heute ist Dienstag, der 3. September und ich grüße euch aus dem wunderschönen Polen und zwar aus Kreisau. Das liegt in der Nähe von Breslau. Man kann sagen, wirklich am Ende der Welt und hier findet 2 Wochen lang etwas ganz, ganz Tolles statt, nämlich das Kreisau Musikfestival. Das ist ein Festival für junge Kammermusikerinnen und Musiker, die hier Zeit haben, sich wirklich auf die Musik zu konzentrieren. Ich war eingeladen, weil es nicht nur um Musik geht, sondern auch um die Frage nach dem, was man so tut als Musikerin oder als Musiker und was das wiederum mit unserer ja ziemlich aus den Fugen geratenen, verrückten Welt zu tun hat. Ich habe über Musik in Diktaturen gesprochen und das eigentlich Tolle war, ich bin zwar als Referent gekommen, aber ich war noch einige Tage hier und habe, glaube ich, viel mehr mitgenommen, als ich hingebracht habe. Ich habe tolle, spannende Geschichten gehört, wie die Musik existenzielle Leben beeinflussen kann. Ich habe mich unterhalten mit Alexei aus Russland, der in Deutschland inzwischen wohnt, einen deutschen Pass haben möchte, aber den erst kriegt, wenn er seinen russischen abgibt. Aber Russland lässt ihn seinen Pass nicht abgeben. Ich habe mit Hilal gesprochen. Der kommt aus Syrien, ist damals von seinem Land nach Frankreich geschickt worden zum Studieren, hat Geld bekommen von Assads Frau, ja, und von ihm wird nun erwartet, wieder zurückzukommen, was ihn vor wirklich große Fragen stellt. All diese Geschichten sind aber viel zu groß, um sie in einem Podcast zu erzählen. Und deshalb würde ich die gerne aufbereiten für die nächsten Wochen. Und jetzt möchte ich mich unterhalten mit dem Mann, der dieses Festival ins Leben gerufen hat. Das ist Matthias von Hülsen. Matthias von Hülsen, denkt ihr, den kennen wir doch aus ganz anderen Zusammenhängen. Ist das nicht derjenige, der das Schleswig-Holstein Musikfestival mitgegründet hat? Ja, ist er. Ist das nicht derjenige, der die Festspiele in Mecklenburg-Vorpommern gegründet hat? Ja, auch das ist er. Oder vielleicht kennen einige von euch ihn noch, die ihn als Kinderarzt besucht haben in Hamburg, Steilshoop. Matthias von Hülsen ist wirklich eine Eminenz der klassischen Musik. Er ist 81 Jahre und noch immer voller Tatendrang. Kreisau, dieser wunderbare Ort, ein großer Gutshof, war der Ort seiner Kindheit, bis er dann wieder nach Berlin und nach Hamburg gekommen ist. Und jetzt ist er zurückgekehrt, hat vor 10 Jahren dort dieses Musikfestival gegründet. Eben an diesem Ort, der vielleicht den Geschichtsbeflissenen von euch auch bekannt ist als Ort des Kreisauer Kreises. Dort haben sich damals die Führungspersönlichkeiten unter Helmut James Graf von Moltke, unter anderem auch Peter Graf Jörg von Wartenburg und andere Freier von Moltke, organisiert und während des Faschismus konspirativ über den Widerstand gegen Hitler nachgedacht und über eine Neuordnung Europas nach der Macht der Nationalsozialisten. Moltke wurde im Januar 1945 dann zum Tode verurteilt und 12 Tage später im Gefängnis Plötzensee gehängt. Es ist also ein geschichtsträchtiger Ort, an dem nun Völkerverständigung stattfindet. Aber wenn ich Matthias von Hülsen schon da habe, dann möchte ich mit ihm natürlich den ganz großen Bogen schlagen und über sein Lebenswerk reden. Ich freue mich, lieber Herr von Hülsen, dass Sie Zeit gefunden haben. Einen wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Brüggemann.
Wenn man auf Ihr Leben zurückschaut, das ist ja ein gigantisch großes Lebenswerk, was Sie jetzt schon geschaffen haben. Und wenn wir zum Anfang vielleicht mal den großen Bogen spannen, vom Anfang des Schleswig-Holstein Musikfestivals, als Sie das erste Mal rausgegangen sind zu den Menschen, dass die Musik ja aufs Land gekommen ist, dann haben Sie es weitergemacht, Mecklenburg-Vorpommern, jetzt sitzen wir hier in Polen. Inzwischen ist das gang und gäbe, es gibt wahnsinnig viele Festivals, die das machen. Glauben Sie, dass in den letzten 50 Jahren, 40 Jahren die Musik wirklich näher an die Menschen gekommen ist?
Das denke ich schon. Ich brauche ja nur, mich im Spiegel anzusehen. Mir sind die Sachen ja auch nur passiert. Ich habe die ja nie gewollt und habe die auch nie vorgehabt, sondern bin lediglich ein Kinderarzt in Hamburg gewesen und habe im Laufe dieser Zeit ist einfach, haben sich die Sachen ergeben. Und zwar wurde ich dann immer getrieben von wunderbaren Künstlerpersönlichkeiten, aber es war nie ein Wille da. Und so wie es die Musik mich überkommen hat, merke ich ja auch von vielen, die uns jetzt folgen, dass es sie auch einfach überkommen hat. Die Musik hat ja unfassbare, nicht leicht in Worte zu fassende Kräfte. Wir kennen ja die Wirkung auf demente Personen,
sagen.
Das, was im tiefsten in der Seele ist, so wie Gerüche, sind eben auch solche emotionalen Erlebnisse, die viel tiefer in das Wesen und ins Gedächtnis eindringen als intellektuelle Impulse. Und das ist ein enormer Weg, Menschen zu verbinden und auch aufzuschließen für etwas, was sie ja nicht unbedingt begreifen müssen, sondern nur empfinden.
Das heißt, das ganze Ding ist eigentlich nur eine Therapie, die sie angesetzt haben. Sozusagen der Kinderarzt geht aufs Land und sagt, ey, ich habe Musiktherapie für euch alle.
Vielleicht.
Ja, das ist eine gute Therapie, ja.
Also ich bin ganz überzeugt, dass man wirklich nicht alles in diesem Leben verstehen muss. Und Kindergärten, in denen keine musikalischen Impulse mehr vermittelt werden, die bilden ja eigentlich Tote aus, das ist ja Quatsch. Sondern es muss tatsächlich etwas geschehen in den ganz frühen Lebensjahren an Impulsen. Und wer die empfangen hat, der hat einen Reichtum fürs Leben, den andere leider nicht haben.
Das ist, was ich mich frage. Wenn man zurückschaut so in die 50er, 60er Jahre, da gehörte es ja zum bildungsbürgerlichen Ton, dass auch Klassik da war. Klassik war im Fernsehen mit diesen großen Sendungen, wie erkennen Sie die Melodie und ich weiß nicht, was es da alles gab. Also man konnte eigentlich in einer deutschen Bildungskarriere der 50er, 60er, 70er Jahre nicht an der Klassik vorbei. Inzwischen ist es so, dass die Klassik im öffentlichen Leben kaum eine Rolle spielt, sondern dass solche Unternehmungen, wie Sie sie unternommen haben, der oft für viele der einzige Weg geworden sind, überhaupt mit dieser Musik in Berührung zu kommen. Ist das eher für Sie beflügelnd, das weiterzumachen? Oder sagen Sie, nee, da gibt es auch ein großes Versagen auf Seiten von Staat, von Schule, von Bildungseinrichtungen, von vielleicht sogar Medien. Wie sehen Sie diesen Zwiespalt?
Wie gesagt, mir passieren ja immer zu Geschichten. Also ich war Kinderarzt in Hamburg, in einem sozialen Brennpunktgebiet. Ich hatte von morgens bis abends wirklich down to earth die Probleme der Menschen sozusagen direkt vor mir. Dann geschah diese Sache mit dem Kindergarten von Daniel Barenboim in Berlin an der Staatsoper, der Musikkindergarten. Und ich wurde zu dem ersten Kongress darüber eingeladen. Ach, da gibt es ja so einen Kinderarzt, der auch mit Musik zu tun hat. Und wir haben diesen Kinder, also sollte ich dort einen Vortrag halten. Dann war ich mal wieder in der Not, sagte, was sage ich denen denn überhaupt? Ich verstehe das ja alles eigentlich gar nicht. Und dann habe ich, da ich damals großer Hobbyfotograf war, hatte ich mit meinen Patienten so eine geheime Verwandtschaft. Wenn sie gerade fröhlich waren und lustig, habe ich eine Kamera gezückt und habe dann diese über verschiedene Jahre diese Gesichter festgehalten. Und plötzlich hatte ich Lebensläufe von Kindern da, die wunderbar gefördert wurden, entweder weil sie Fußball spielten oder irgendein anderes tolles Thema hatten, und Kinder, die das nicht hatten. Und man sah das diesen Gesichtern an. Und dann habe ich denen einen Vortrag gehalten, der hieß Chancenlos, indem ich ihnen diese Gegenüberstellung einfach nur gezeigt habe. Und das hat unglaublich eingeschlagen, dass man wusste, wenn man etwas nicht mit auf den Weg bekommt, wie gemein ist das gegenüber diesen kleinen Karrieren, die dann nicht stattfinden. Und dann haben andere diese Gedanken aufgegriffen, dann ist in Hamburg auch so etwas entstanden.
Ja, aber kann es denn die Aufgabe von Ihnen sein, von irgendeinem Kinderarzt aus Hamburg, dass diese Sachen eingerichtet werden, wenn wir sehen, dass zum Beispiel gerade in Grundschulen, glaube ich, ist die letzte Bertelsmann-Studie, sagt, es werden, glaube ich, 47% des Musikunterrichts an deutschen Grundschulen überhaupt nur eingelöst. Das muss Sie doch sauer machen, dass auch Konzertveranstalter oder eben engagierte Bürger wie Sie plötzlich dafür sorgen müssen, dass das, was wir eigentlich als Grundausstattung einer Bildung haben wollen in Deutschland, von Ihnen übernommen werden muss.
Wir wissen doch alle, dass Politik nichts anderes ist als entweder insuffiziente oder halbwegs gute Verwaltung der allgemeinen Interessen. Mehr ist es doch nicht. Und das Entsetzliche ist, dass unser Gemeinwesen zum großen Teil einfach nur noch so verantwortungslos vor sich hin dümpelt. Und diese Verantwortungslosigkeit, die sich wie so eine Krankheit einschleicht, die muss man bekämpfen und die kann man nur individuell bekämpfen. Jeder für sich, das ist Demokratie. Demokratie ist eine Anstrengung. Und nur wenn alle irgendwie die Menschen begreifen, dass sie gefordert sind, jeder auf seine Weise in ihren bestimmten, da wo sie ein bisschen Ahnung haben, sich mit einzubringen, diese Vorbildfunktion muss jeder Einzelne übernehmen. Und die Demokratie ist nichts anderes als wir alle im Einzelnen zusammen. Wenn die Leute nicht mehr Verantwortung übernehmen, gute Nacht, Marie, dann ist unser Land am Ende.
Also bleibt es doch immer auch beim Engagement des Einzelnen. Wir sehen gleichzeitig auch, wenn man so über Ihre Arbeit guckt, und jetzt gehen wir mal weiter vielleicht von Schleswig-Holstein nach Mecklenburg-Vorpommern, wo Sie das Festival ebenfalls gegründet haben. Das ist übernommen worden von Herrn Fein, der heute an der Alten Oper in Frankfurt ist. Ursi Haselberg macht das jetzt. Man sieht, dass sich diese Festivals natürlich auch weiterentwickeln. Wie glauben Sie, haben sich Festivals am Land entwickelt? Wie unterscheiden Sie sich heute von der Grundidee von früher? Muss man eventisieren? Muss man auf große Stars setzen? Was hat sich verändert?
Ich habe da eine ganz einfache Philosophie. Es muss einfach nur gut sein. Mehr nicht. Und wenn es gut ist, was man tut, dann merken es die Menschen und tragen die Idee weiter. Also Mecklenburg hat ja so eine ganz eigene Geschichte, völlig anders wie das Schleswig-Holstein-Festival genommen, weil wir hatten ja nie Geld. Wir mussten um jeden Cent kämpfen, Anfang Pfennig, dann Cent, und den dreimal umdrehen und gucken, wie wir damit zu Rande kommen.
Hat sich bis heute, glaube ich, auch noch nicht geändert, oder?
Nein, das ist auch nach wie vor sind die Festspiele in Mecklenburg-Vorpommern publikumsfinanziert und privat finanziert, bis auf minimale Zuschüsse, die da auch von öffentlicher Seite kommen, die jetzt mehr werden und die auch extrem wichtig in der Corona-Zeit waren. Aber letztlich habe ich einfach nur darauf gedacht, dass wir die möglichst engagiertesten Leute haben unter den jungen Musikern und genauso das Prinzip der jungen Elite, was ich dort eingeführt hatte aus purer Not, weil ich die großen Namen hatte ich gar nicht, also sagte ich, müssen wir uns die selber basteln. Und genauso habe ich das mit den Intendantennachfolgen gehandelt. Das mussten junge Leute sein mit neuen Ideen, die ich ja selber gar nicht haben kann als alter Knacker, und die das weitergetrieben haben. Das war eben Sebastian Nordmann, jetzt am Konzerthaus, später Luzern, dann Markus Frein, jetzt Ursi Haselberg. Da kriegen die Wiener schon Stielaugen nach Mecklenburg-Vorpommern. So muss es sein.
Das ist aber auch ganz eine wichtige Lehre. Also sieht man auch so, das sieht man ja dann immer erst sozusagen 10, 15, 20 Jahre später, was auch für Künstlerinnen und Künstler frühe Wege schon mit ihnen gegangen sind. Sie haben Preise gegründet. Wenn man die Preisträger auflistet, das ist heute das Who is Who der klassischen Musik. Eine ganz wichtige Rolle spielt, glaube ich, jemand wie Daniel Hope, der dann selbst auch Veranstalter von Festivals geworden ist. Ist das etwas, was wir in der Klassik vielleicht auch manchmal vernachlässigen? Also im Fußball ist es ja ganz normal, dass ich eine junge Fußballschule habe als großer Verein. Dann erziehe ich diese Schüler, dann spielen die in der ersten Liga und dann verkaufe ich sie für ganz viel Geld. Ist das, was wir in der Klassik ein bisschen verloren haben, das Vertrauen in die jungen Leute, dass wir auf diesen Jet-Set-Klassik-Zirkus setzen und eigentlich immer nur die Megastars nochmal begraben eigentlich im Scheinwerferlicht, statt wirklich uns darum zu kümmern, Nachwuchs zu schaffen?
Ja, aber das ist doch so einfach. Hier auch, was jetzt gerade in Kreisau geschieht. Das ist eigentlich ein Festival für uns selbst, für die Musiker selbst. Wir haben überhaupt keine Reklame macht, wir hatten auch kein Geld für irgendwelche Öffentlichkeit wirksamen Sachen. Wir haben einfach nur versucht, the best as possible to do. Und was ist passiert? Sie haben es gestern selber erlebt, eine knackvolle Friedenskirche in Schweidnitz. Die Leute haben es über die Jahre begriffen. Und wir sind wirklich wahnsinnig wenig Geld ausgekommen. Und alle Leute, die uns unterstützt haben und das möglich gemacht haben, die sind in der Regel einmal hier gewesen, haben dieses Virus in sich aufgenommen und dann in die Tasche gegriffen. Und was passiert hier? Hier werden lauter unpopuläre Stücke gearbeitet, aufgeführt. Und ja, und die Leute merken plötzlich, ach, wie interessant ist das.
Was ich wirklich spannend finde, ist, wenn man die Musikerinnen und Musiker hier trifft, die ja den ganzen Tag proben bei offenen Fenstern, man kann davor sitzen, man kann sich das anhören, dann gibt es die Konzerte, ist auch die Stimmung unter den Musikerinnen und Musikern, weil ich glaube, die so einen Raum in ihrer normalen Musikeralltag auch überhaupt nicht mehr finden. Also diese Freiräume, 2 Wochen an einem Ort zu sein, mit den gleichen Leuten an irgendwas zu arbeiten, das ist so wieder das Jet-Set-Klassik-Business, das wir da haben. Und das ist etwas, wo ich denke, da sind sie schon wieder sehr innovativ. Ich meine, wir kennen das aus Marlboro, wo es das so ähnlich gibt. Aber müssen wir uns wieder mehr Zeit nehmen für unsere Musik?
Aber sowas von notwendig. Das Zeit ist das Kostbarste, was wir haben. Und je älter man wird, umso mehr merkt man das. Und das ist doch genau das, was wirklich passieren muss, dass das Begegnen ist das, was die Welt verändern kann. Wir sind einfach eine Begegnungsstätte. Kreisau ist eine Begegnungsstätte für die Jugend Europas und in diesem speziellen Fall für die Jugend und generationsübergreifend für alle Generationen im musikalischen Bereich. Man trifft sich und es tun sich neue Welten für jeden Einzelnen auf.
Was man hier auch sieht, zum Schluss vielleicht, ist, dass Menschen aus ganz unterschiedlichen Ländern mit ganz unterschiedlichen Musikerbiografien hierher kommen. Ihr werdet das im Podcast in den nächsten Folgen vielleicht auch noch hören. Wir haben ein paar getroffen. Also da kommen die Leute aus Russland, da kommen die Leute aus der Ukraine, da kommen die Leute aus Syrien. Und man merkt, dass für ganz viele junge Musikerinnen und Musiker, die hier sind, Musik wirklich etwas Existenzielles ist, dass das ihre Biografie geprägt hat. Und das wäre so die Abschlussfrage von mir. Sie haben eine kurze Zeit Ihres sehr jungen Lebens hier in Kreisau verbracht, sind dann zurückgegangen. Wie ist das für Sie, in Ihre alte Heimat Ihre Biografie angefüllt mit Musik zurückzubringen?
Ich gehe, wenn ich so durch Breslau gehe, dann habe ich manchmal so das Gefühl, das wäre ja meine Stadt geworden, wenn die Geschichte anders gelaufen wäre. Dann wäre ich ein Schlesier. Ich bin also rein rassiger Schlesier, genetisch. Diese ganze Welt war ja total verschlossen. Und ich bin aufgewachsen mit den ganzen Geschichten von früher. Also meine Großmutter erzählte, die ja immerhin den Generalfeldmarschall, der aus dem Jahre 1800 stammt, erlebt hat, bis sie 18 war. Und erzählte von ihm, als sei er eben aus der Tür gegangen. Also das ist so meine narrative Erinnerung.
Und das Leben von Moltkes, ne?
Ja, der Generalfeldmarschall von Moltke, der Kreisau seinerzeit angeschafft hat für die Familie. Diese Narrative, die schwimmen so durch das Gehirn, man weiß immer gar nicht, hat man das eigentlich selbst erlebt oder ist man dabei gewesen? Und natürlich völlig unmöglich, ist ja auch ganz egal, aber es hat das Bewusstsein sehr stark geprägt. Wir sind das erste Mal wieder hier gewesen im Jahre 1990 als gesamte Familie. Bei diesem berühmten Versöhnungsmesse gab es den Ukas von Freiherr von Moltke, niemand geht hin. Wir gehen erst an.
Helmut Kohl muss man ganz kurz erklären. Das war Helmut Kohl und
Tadeusz Mazowiecki, die in Kreisau dieses große, und da hatte der Kanzler Kohl die Familie eingeladen, daran teilzunehmen. Und sofort wurde gesagt, Herr Kanzler, angeführt von Freiherr von Moltke, Sie können uns überhaupt nicht nach Kreisau einladen, uns können nur die Polen einladen. Das sprach sich rum und dann waren wir auf Einladung der Polen im Sommer 1990 alle da in dieser Ruinenlandschaft, ohne jede Spuren von früher. Und da war völlig klar, wenn hier etwas Neues entsteht, wie herrlich. Und so geht man jetzt damit um. Es hat eine Geschichte, die enorm wichtig ist und die eben auch Kyjava Music trägt. Hier im Elfenbeinturm Musik zu machen, geht nicht, wenn man nicht den Ort mit einbezieht und die Geschichte. Und so sind sie ja auch nach Kreisau gekommen, dass hier auch nachgedacht wird, welche Rolle haben die Musiker eigentlich in unserer Gesellschaft, welche Vorbildfunktionen haben sie und welche Positionen sollten sie einnehmen mit dieser Bekanntheit, die sie haben und mit dem Kreis der Menschen, denen sie ein Vorbild sind. Alles das spielt da mit hinein und deswegen ist auch dieses kleine Kammermusikfestival etwas sehr Besonderes und anderes, weil es nicht nur darum geht, exzellent Musik zu machen, sondern sich auch der Selbstbesinnung ein wenig hinzugeben.
Das machen wir jetzt auch wieder. Es ist sehr warm zur Selbstbesinnung. Aber ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr von Hülsen. Danke.
Ich danke Ihnen auch, dass Sie hier gewesen sind.
Matthias von Hülsen war das, ja. Und Kreisau ist wirklich eine Reise wert. Das Eröffnungskonzert zum 10. Jubiläum hat nicht nur Musik von Antonio Vivaldi gebracht und von Felix Mendelssohn-Bartholdy, sondern auch eine Uraufführung des irischen Komponisten Garth Knox oder der polnischen Komponistin Grażyna Bacewicz. Es gibt also wirklich viel zu entdecken und dieser Marlborough Spirit, der liegt über dieser ganzen Anlage, die es da gibt, mitten in den Feldern, kurz vor den Bergen. Wie gesagt, wenn sich das verbinden lässt mit einer Reise nach Breslau, unbedingt mal hinfahren. Ich hoffe, ihr habt einiges zu denken, einiges zu reden. Erzählt es weiter. Für tägliche Classic News besucht unsere Seite www.backstageclassical.com. Abonniert gerne auch den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Jetzt sage ich erst einmal, haltet die Ohren steif. Ihr könnt natürlich den Podcast auch auf dem Weg von der Arbeit nach Hause nochmal hören oder ihn für diesen Weg euren Freundinnen und Freunden empfehlen. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.